D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Dennis Horn.
Na?
Und Herr Pähler.
Hallo.
Milliarden vom Rechte-Poker um die Bundesliga.
Millionen von der Zukunft des linearen Fernsehens.
Zehntausende von den Produktionsbedingungen der YouTuber.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Peter Limburg, dem Intendanten der Deutschen Welle. Diese Woche wurde bekannt, dass die aktuelle Washington-Korrespondentin, die auch mal Chefredakteurin der Taz war, neue Chefredakteurin der Deutschen Welle wird. Dazu sagt Peter Limburg, Ines Pohl ist eine herausragende Journalistin und eine erfahrene Managerin. Sie wird unsere vielsprachigen Angebote weiter profilieren, konsequent plattformübergreifend ausrichten und damit die Transformation der Deutschen Welle zum digitalen Medienhaus unterstützen. Innerhalb kurzer Zeit hat sie sich hohe Wertschätzung in der Deutschen Welle erarbeitet.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich gebe es ja zu, als ich diese Personalie gelesen habe, da ist mir schon so ein bisschen so ein kleines Lächeln über die Lippen gehuscht. Denn ich sag's mal so, ich mag Ines Pohl, ich bin so ein bisschen auch irgendwie verliebt in die, weil die ist für mich eine gute und authentische Journalistin, die engagiert und couragiert für ihre Ansichten eintritt. Und deswegen hat Peter Limburg, glaube ich, eine gute Wahl getroffen, denn genau solche Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die braucht er, damit die Neuausrichtung der Deutschen Welle ein Erfolg wird. Ich wünsche Ines Pohl jedenfalls diesen Erfolg und ich wünsche mir, dass Ines Pohl auch in ihrer neuen Rolle weiter wertgeschätzt wird, selbst dann, wenn sie als Chefredakteurin dann im Rahmen des Veränderungsprozesses Entscheidungen treffen muss, die nicht jedem in der Deutschen Welle gefallen werden.
Hast du gerade dieses ein bisschen verliebt in sie?
Ich habe es ein bisschen verliebt in sie gesagt.
Ich schneide mir das raus, es ist so großartig.
Nein.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das Sportmagazin. Und ich muss zugeben, vor diesem Moment habe ich so ein bisschen Angst.
Wieso?
Weil ich habe Angst, dass ab morgen, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, in der falschen Reihenfolge, mir die UEFA, ich weiß nicht, wie viele Markenrechtsanwälte auf den Hals setzt, weil ich gar nicht weiß, was muss ich sagen? UEFA...
Euro 2016.
Das ist, glaube ich, richtig. Ne? Das ist so sperrig.
Ja, und dann, oder jetzt auch die Sportfans, die dir an den Hals gehen, weil du wieder sagst, die Mannschaft hat 2-0 verloren. Oder so.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Du, vielleicht belegen wir noch eine Nachhilfestunde für dich, oder?
Das wäre ganz gut, weil sonst komme ich nicht durch diese EM. Die UEFA Euro 2016.
Morgen beginnt sie, die Fußball-Europameisterschaft 2016, doch, in Frankreich. Und für D-Radio Wissen mit dabei, Matthias Friebel. Wann geht der Flieger?
Gar nicht, der Zug geht morgen früh.
Oh, und umweltbewusst.
Ja, der Thalys fährt in 3 Stunden bis Paris von Köln.
Wie wird dein Job in Frankreich genau aussehen?
Mein Job in Frankreich wird aussehen, dass ich mich im Land wahrscheinlich bewegen werde, Hauptsitz aber Paris ist. Und ich versuche ein bisschen die Geschichten hinter den Ergebnissen und Aufstellungen und Verletzungsmeldungen zu machen, ein bisschen auch über Politik und Sicherheit und über all diese Dinge zu berichten.
Das heißt, es werden also nicht nur Sportgeschichten. Kannst du es noch ein bisschen konkreter machen? Klar, du musst erst gucken, was auf dich zukommt, aber was für Geschichten schweben dir vor?
Also da sind so ein paar Geschichten, also relativ nah dran am Sport, ich sag mal sportpolitisch zum Beispiel, indem man versucht auch mit dem einen oder anderen Offiziellen und Funktionär mal zu sprechen. Der organisierte Sport und auch der organisierte Fußball ist ja ein bisschen in der Krise, wenn man an die FIFA denkt und damit auch an Michel Platini, den jetzt nicht mehr UEFA-Präsidenten. Da sind ja allein sportpolitisch schon viele Geschichten zu erzählen. Dann natürlich alles rund um das Thema Sicherheit, was natürlich auf der einen Seite Terrorismus bedeutet, auf der anderen Seite aber auch die Frage von Risikospielen von Hooligans, die da möglicherweise aufeinander prallen werden. Da habe ich mich direkt fürs erste Wochenende, ich glaube für Sonntag ist es, werde ich mich umtun in Paris. Da spielt nämlich die Türkei gegen Kroatien und das ist ein Spiel, was von der UEFA in die Hochrisikostufe 3, in die höchste Stufe eingeordnet ist. Und da will ich mal gucken, wie da die Polizei versucht, die Fangruppen auseinanderzuhalten. Das sind so ein paar Aspekte vielleicht.
Wir sind ja hier auch ein Medienmagazin mit so praktischen Tipps für alle, die mal was mit Medien machen möchten. Wenn ich mir jetzt denke, das könnte eine Lücke sein, diese Berichterstattung über die Geschichten nebenher. Ist ja schon viel Fußball immer sonst so, ne? Und über Politik und Kultur vielleicht auch in einer Zeit, in der es eigentlich um Sport geht. Wie bekommt man solche Themen heute unter in den Medien?
Die bekommt man da unter, indem man sie in den Formaten unterbringt, wo sie noch gesendet werden. Also der Deutschlandfunk zum Beispiel macht das ja in seinen Sportsendungen, auch gerade diese Hintergründe, diese sportpolitischen Geschichten. Und man bekommt sie natürlich in den Schaltgesprächen so ein bisschen untergebracht, indem man das dann eben in sozusagen die Geschichte ganz erzählt. Also indem man nicht nur vom 1:0 durch Schweinsteiger oder sonst wen berichtet, sondern indem man sich auf das Ereignis als Ganzes fokussiert und versucht, die ganze Geschichte zu erzählen und da gehört eben alles zusammen.
Du sagst noch, das heißt, das wird schon schwieriger.
Ich glaube, dass das schon schwieriger wird. Das sieht man ja auch, wenn man Land auf Land ab sich versucht, Sportsendungen anzugucken und anzuhören. Das ist ja auch, glaube ich, ein Bedürfnis in der Gesellschaft, vor allen Dingen die Ergebnisse mitzubekommen und direkt dran am Spieler zu sein. Aber ich finde, es gehört ja immer auch alles zusammen und so ist es ja auch gut, wenn sich das dann alles ergänzt. Wenn auf der einen Seite man den Live-Bericht, die Live-Reportage mit vielen Emotionen aus dem Stadion bekommt, die muss ja dazu zur EM, dafür gucken ja auch alle und hören ja auch alle. Und auf der anderen Seite eben auch guckt, was passiert rund um die Spiele, was passiert hinter den Kulissen und was ergibt sich dann insgesamt für ein Bild.
Du hast uns ja gerade schon erzählt, dass du das Spiel Türkei gegen Kroatien besuchen wirst und dich so ein bisschen auch in die Risikozone begibst. Davon mal abgesehen, jetzt bei diesem Großereignis in Frankreich, ein halbes Jahr nach den Terroranschlägen von Paris, welche Rolle spielt Sicherheit allgemein für dich?
Die ist natürlich im Vorfeld, spielt die eine ganz große Rolle, vor allen Dingen dann, wenn man so im Freundes- und Bekanntenkreis erzählt, so ich fahre jetzt dann bald zur Europameisterschaft, dann gibt es immer genau zwei Reaktionen. Die eine sagt, oh super, toll, viel Spaß, hab eine tolle Zeit und sofort im nächsten Satz kommt immer, komm bloß gesund zurück. Da hat man immer so ein bisschen das Gefühl, man fährt in, wer weiß was für ein Krisengebiet, dabei ist es nur Paris. Da sieht man, glaube ich, schon ein bisschen diese Sensibilisierung dafür, was da oder auch das, was da angerichtet worden ist durch die beiden Anschläge Charlie Hebdo und im November. Ich selber habe nicht so viel Angst, dahin zu fahren. Man macht sich natürlich seine Gedanken und ich habe mir einfach vorgenommen, dass also mit gesundem Menschenverstand, dass ich zumindest für mich das tun kann, was man tun kann. Hundertprozentige Sicherheit hat man sowieso nie. Also habe ich für mich entschieden, zum Beispiel versuchen, diese Fanmeilen, wo dann 90.000, 100.000 Leute auf einem Fleck Fußball gucken, dass ich die versuchen werde zu meiden, weil ich einfach glaube, laienhaft, wie ich das nur einschätzen kann, dass das also möglichst am schlechtesten zu sichern ist.
Du hast uns ja im Vorgespräch auch kurz erzählt, dass du auf deiner Reise jetzt auch für zwei Tage zur Tour de France fahren willst.
Genau.
Und du hast gesagt, dass da eigentlich auch noch eine ganz andere Anspannung herrscht, was die Sicherheit angeht. Warum?
Ja, ganz genau, weil die Tour de France, die startet ja immer an verschiedenen Orten. Nächstes Jahr zum Beispiel ja der Start in Düsseldorf. Man sucht ja immer so einen repräsentativen Ort aus, um ein bisschen was vorzustellen. Letztes Jahr war es was in den Niederlanden. Und in diesem Jahr startet die Tour de France in der Normandie am Mont Saint-Michel. Das ist ja diese Abtei, dieses Kloster auf dieser kleinen Insel im Atlantik. Und es ist sehr eng und sehr klein. Tolle Bilder fürs Fernsehen natürlich, aber es ist sehr eng und sehr klein. Und zu so einem Tour Start kommen schätzungsweise 800.000, 1 Million Zuschauer. Und da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie das alles funktionieren soll, weil das ist ja eine unübersichtliche Menschenmasse. Da lasse ich mich mal auch ein bisschen überraschen und darauf ein, was da passiert. Alles, was hinter den Kulissen passiert, das Fahrerlager, da wo die technische Zone ist, das ist alles 100 Kilometer weg vom Mont Saint-Michel, da wo die erste Etappe dann zu Ende geht. Aber der eigentliche Start ist eben dann da, wo sich dann alle Fernsehkameras darauf hinrichten werden. Und ich gucke mir das an und lass mich einmal ein bisschen überraschen, wie das die Franzosen dann auch machen werden da.
Matthias Friebe reist mit dem Zug, um es korrekt zu sagen. Für dir Radio Wissen zur Fußball-Europameisterschaft nach Frankreich auf der Suche nach den Geschichten neben dem Sport. Gute Reise.
Danke.
Dir Radio Wissen. Ihr hört was mit Medien, das Rekordmagazin.
4,6 Milliarden Euro. Diese Summe wird die deutsche Fußballliga ab der Saison 2017-2018 für die Medienrechte einstreichen. Heute ist der Deal für weitere 4 Jahre oder 4 Spielzeiten, ja, ist im Grunde 4 Jahre, bekannt gegeben worden.
Man kann es vielleicht so zusammenfassen, die Fußballspiele am Freitag und am Montag laufen in Zukunft im Pay-TV-Angebot von Eurosport und nicht mehr live bei Sky. Ansonsten ändert sich gar nicht so viel. Also zumindest vordergründig nicht. Das heißt, auch die gute alte Sportschau wird weiter geben. Die ARD ist zufrieden, Sky wohl auch. Ich habe eben aus der Sky-Zentrale in München gehört, da stand der Chef im Pauli-Shirt auf der Bühne und hat den Mitarbeitern Danke gesagt.
Den Vereinen geht es da nicht anders. Karl-Heinz Rummenigge sagt als Vorstandschef von Bayern München, das ist ein ausgezeichnet, ich würde schon sagen, überragendes Ergebnis.
Ich hatte ja mal so einen Wunsch geäußert, 1,x, der ist erfüllt worden, also alles wunderbar.
Wir gehen die Rechtevergabe jetzt mal Stück für Stück mit euch durch und das tun wir mit David Nienhaus. Er ist freier Sportjournalist, bei Twitter unter @ruhrpoet zu finden und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, jetzt müssen wir erstmal diese Zahlen so ein bisschen einsortieren. Rummenigge hat es gerade gesagt, es gibt jetzt 1,159 Milliarden Euro und das pro Saison. Bisher waren es, man hört die Anführungszeichen förmlich, die ich jetzt gerade hier zeige, nur 628 Millionen Euro. Das ist für die Vereine der deutschen Fußballliga jetzt ein Plus von 85%. Was bedeutet das denn für den Fußball in Deutschland?
Da kommen ja noch die Auslands Einnahmen zu. Also wir sind sogar noch ein bisschen höher, und das bedeutet für die Bundesliga-Clubs natürlich richtig viel Kohle. Richtig viel Kohle für die Vereine, die etwas weiter oben stehen, etwas weniger dann vom Kuchen für die im Mittelfeld. Weiter unten gibt es dann noch ein bisschen weniger, und für die Zweitliga-Vereine gibt es dann noch ein bisschen weniger. Grundsätzlich ist es aber so, dass dieses Wettbieten dazu führt, dass die Bundesliga weiterhin konkurrenzfähig bleibt, gerade mit Blick auf England beispielsweise, wo es 9,5 Milliarden Euro gibt.
Das heißt, weil die Vereine sich dann noch bessere Spieler leisten können, noch mehr in Ausbildung junger Spieler investieren können, ich weiß nicht was, oder weil einfach die Infrastruktur und die ganzen Bedingungen noch besser werden?
Genau. Also im Prinzip ist es genau das. Wir bewegen uns ja in einer Aufwärtsspirale, was Ablösesummen und Gehälter angeht. Also es wird immer alles teurer. Wenn man jetzt sieht, dass beispielsweise Granit Xhaka von Borussia Mönchengladbach für 45 Millionen Euro auf die Insel nach Arsenal wechselt, das sind Preise, da müssen wir uns dran gewöhnen, und es wird darauf hinauslaufen, dass irgendwann auch die Bundesliga-Vereine solche Ablösen zahlen können.
Wie hat die deutsche Fußballliga DFL das geschafft, den Preis jetzt so hoch zu treiben?
Das hat sie dadurch geschafft, dass diese Ausschreibung ein Wettbieten war im Prinzip. Dass es eine No-Single-Buyer-Rule gab. Das heißt also, das Bundeskartellamt hat auch dafür gesorgt, dass Sky nicht mehr der einzige Anbieter ist oder Anbieter sein darf für die Spiele, für die Live-Spiele vor allem. Dementsprechend kommt jetzt Discovery bzw. Eurosport mit rein. Und ja, im Prinzip war es so, dass es viele verschiedene Pakete gab in dieser Rechtevergabe, und da wurde dann hochgeboten.
Das heißt, sie haben es so kleinteilig gemacht, diese Pakete, dass im Endeffekt dann, also die geben auch einen guten Preis, und im Endeffekt bleibt dann als Insgesamtsumme unfassbar viel mehr übrig.
Genau.
Unterm Strich stehen, wie wir Leute mit Prokura sagen, Herr Feller.
Ja. Du hast ja vorhin schon gesagt, wir bewegen uns eigentlich in so einer Aufwärtsspirale. Glaubst du, dass diese Spirale eigentlich irgendwann mal ein Ende erreichen wird? Weil das habe ich rausgehört, das Maximum ist jetzt jedenfalls, auch wenn es als gigantisch viel Geld vorkommt, noch längst nicht erreicht.
Nee, ich hatte ja gerade England schon einmal angesprochen, da bewegen wir uns im Bereich von 9,5 Milliarden. Das wird eher noch mehr werden. Und ja, ich als Sportjournalist, der auch gerne andere Sportarten schaut, weiß nicht genau, wie gut ich das finden soll, weil die Verlierer sind dieses Wettbietens sind vor allem auch andere Sportarten, für die natürlich viel, viel, viel weniger Geld übrig bleibt.
Was dann in der Übertragung auch heißt, dass wir in den Medien das noch spitzer auf Fußball zugehen sehen werden.
Ja. Christian
Seifert ist der Geschäftsführer der deutschen Fußballliga DFL. Der hat heute noch so ein paar ernste Worte an die Vereine gerichtet. Hör mal hier.
Die DFL kann nicht zaubern. Und auf Dauer gesehen, das habe ich den Clubs auch so mitgeteilt, wird der spannende Abstiegskampf in der Bundesliga nicht genügend Argument sein, um international substanziell zu wachsen.
Was heißt das?
Boah, spiel das nochmal vor.
Ah, die Zeit. Ist das, also der fordert jetzt von Vereinen irgendwie noch bessere sportliche Leistungen, um das auch zu rechtfertigen?
Boah, ja, also grundsätzlich ist es so, dass dieser internationale Wettbewerb nicht nur mit England, sondern auch mit Spanien, Italien enorm ist. Also wir reden da über die Champions League. Das ist das, was zählt. Auch die Europa League ist nicht mehr so wichtig. Wir reden von der Champions League, und ja, der Champions League-Sieger soll natürlich irgendwann idealerweise häufiger mal auch wieder aus Deutschland kommen.
Lass uns doch mal noch den Blick so ein bisschen von den Vereinen richten auf die Sender, vor allem Sky und Eurosport, aber auch die ARD. Was bedeutet der Deal jetzt für die Sender?
Ja, also im Prinzip bleibt vieles beim Alten, leider nicht mehr alles. Alle Spiele, alle Tore kann sich Sky jetzt abschminken. Das heißt jetzt fast alle Spiele, fast alle Tore, dadurch, dass sie sich das eben teilen müssen. Grundsätzlich kann Sky aber sehr, sehr zufrieden sein. Ich glaube, irgendwas von 570 von 612 Fußballspielen dürfen sie zeigen in der ersten und zweiten Liga. Das ist schon ein sehr ordentliches Paket, und den werden die Abonnenten nicht wegrennen. ARD und ZDF, da bleibt es im Prinzip beim Alten, wobei da ARD ein bisschen in die Röhre schaut, weil sie die Live-Spiele verloren haben ans ZDF. Nichtsdestotrotz,
das war, glaube ich, Eröffnungsspiel, ne? Hin- und genau. Rückrunde jeweils. Mhm.
Genau, und das am 17. Spieltag, das Spiel. Die gibt es jetzt im ZDF zu sehen. Ja, und ansonsten ist Sport 1 so ein bisschen der große Verlierer. Die verlieren nämlich komplett alle Rechte an der zweiten Liga beispielsweise. Das Montagsspiel, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es das in der zweiten Liga auch gar nicht mehr, weil da jetzt eventuell die erste Liga spielt und dann wird die zweite Liga auf Samstag 13 Uhr verlegt. Da hat Sport 1 die 20 Jahre noch damals unter DSF an Bord waren, jetzt das große Nachsehen. Die verlieren auch die Radiorechte übrigens.
Ich habe gerade so überlegt, warum sollte ich mir eigentlich irgendwie ein Eurosport-Abo zulegen, nur um irgendwie zwei Spiele, also kann sich sowas lohnen?
Das ist eine spannende Frage. Das ist eine spannende Frage, gerade auch aus Fansicht. Muss der Fan jetzt zwei Abos abschließen? Ja. Ich habe von Eurosport noch nichts gehört. Ich kann mir auch vorstellen, dass es quasi so ein Ticket gibt pro Spiel, das man sich kaufen kann. Es ist aber tatsächlich so, dass das verschlüsselt ist. Also es ist Pay-TV von Eurosport. Es ist nicht im freien Fernsehen zu sehen. Und ja, da muss man mal schauen, wie sich Sky und Eurosport da vielleicht sogar auf irgendeinen Deal einigen können.
Was mit Medien? Das Meilenstein-Magazin.
Meilenstein, so hat der Präsident der deutschen Fußballliga DFL heute den Milliardenvertrag für die Medienrechte genannt. Rund 4,6 Milliarden für die Übertragung der Bundesliga von der Spielzeit 2017-2018 bis zur Spielzeit 2020-2021.
Ich glaube, 4,6 Millionen ist der Preis für eine Sekunde. Oder so.
Ich würde ich auch nehmen.
Auseinandergerechnet. Aber wir nehmen genau diesen Rechte-Deal heute zusammen mit dem freien Sportjournalisten David Nienaus auseinander. Ich habe ja trotz dieser gigantischen Summen und den Verschiebungen, die wir angesprochen haben, eigentlich im Ergebnis immer noch den Eindruck, dass diese Entscheidung am Ende doch ziemlich konservativ ist. Sky verliert so ein paar Spiele an Eurosport. Ansonsten bleibt doch unterm Strich irgendwie alles gleich. Oder trügt mich dieser Eindruck?
Man kann schon sagen, dass diese diskutierte große Revolution ausgeblieben ist, tatsächlich. Also Sky war im Vorfeld immer, was man so gelesen hat, als großer Verlierer der ganzen Geschichte irgendwie im Gespräch. Und naja, jetzt behalten sie fast alle Pakete und das ist keine große Revolution. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er weiß, wann die Sportschau kommt, er weiß, wann das Sportstudio kommt und er weiß wahrscheinlich, wenn er ein Abo hat, auf welchem Kanal die Sky läuft.
Warum ist die Revolution ausgeblieben? Also warum ist es so still, sage ich mal, eigentlich vonstatten gegangen?
Puh, das müsste man einfach mal den Seifert fragen, glaube ich. Also ich glaube, dass grundsätzlich es schwierig ist, da einen Einblick zu haben, wer mitgeboten hat und wer welche Pakete irgendwie für sich in Anspruch genommen hat. Klar ist, dass RTL auch noch einsteigen wollte. Klar ist, dass Bild die Online-Rechte verloren hat, die gehen jetzt an Perform. Es war auch im Vorfeld so ein bisschen von dieser Kannibalisierung zu lesen, dass also während die Sportschau läuft, auf keinen Fall ein Live-Spiel bei RTL laufen kann und so. Das wird sich die DFL schon sehr genau überlegt haben, alles.
Hättest du dir jetzt von denen, die mitgeboten haben, also das sind ja dann gerade Sky und ARD und ZDF vielleicht als Treiber irgendwie gewünscht, die sich anders verhalten, um da irgendwie einen Deal besser rauszuschlagen?
Also ich bin mit der Sportschau aufgewachsen. Ich finde das ZDF Sportstudio wunderbar. Ich mag das sehr gerne. Es ist nur so ein bisschen das Problem, sie werden jetzt für die Rechte, dass sie das weiter ausstrahlen dürfen, nicht weniger auf den Tisch gelegt haben. Das heißt also, im Gegenteil, da wird sicherlich viel, viel, viel mehr Geld geflossen sein. Und es ist die Frage, wo kommt das Geld her, beziehungsweise wo wird das Geld eingespart? Und meine Befürchtung ist, dass es tatsächlich bei den anderen Sportarten, alles außer Fußball ist Randsportart leider heutzutage, und dass es dort eingespart wird. Das ist tatsächlich, wenn man Sport 1 als Fernsehsender als großen Verlierer sehen kann, wären alle anderen Sportarten für mich bei diesem Deal auch die großen Verlierer, leider. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich habe heute einige Zitate auch von den Obersten der öffentlich-rechtlichen Sender gelesen, die gesagt haben, das ist unser Auftrag. Unser Auftrag sind auch die anderen Sportarten. Ich bin gespannt, wie das im Fernsehbild tatsächlich am Ende aussieht.
Was ja auch ganz spannend ist, es ging bei dem Deal ja jetzt nicht nur um die Übertragungsrechte fürs Fernsehen, sondern auch für die Audioübertragung und für die Übertragung ins Netz. Bei den Audioübertragungen, da ist es so, die ARD behält die Audiorechte wie bisher, aber im Netz, da überträgt jetzt Amazon. Was halten wir denn davon?
Ja, also erstmal freue ich mich total, dass die Bundesliga-Konferenz im Radio bestehen bleibt. Auch da bin ich tatsächlich ein Gewohnheitstier. Ich höre das sehr gerne. Ich bin damit aufgewachsen und es ist tatsächlich legendär. Ja, was Amazon damit will, das ist tatsächlich echt eine Frage. Also Bewegtbild hätte ich noch verstanden. Das hätten sie dann wahrscheinlich über Amazon Prime irgendwie abgefeiert. Ja, was sie jetzt mit Hörfunk wollen, ja, da lassen wir uns mal alle überraschen. Es ist schade, weil Sport 1 FM, das war der Sender, der das zuletzt übertragen hat, eigentlich so ein bisschen auch diesen Pirateriestatus von Radio 9011, die das davor gemacht haben, übernommen hat. Und es war eine schöne Alternative, das unterwegs zu hören. Und zwar nicht wie die Öffentlich-Rechtlichen in einer Konferenz mit kurzen Snippets, sondern tatsächlich komplette Länge. Ich bin gespannt.
Du hast gerade schon die Perform Group angesprochen. Die sitzen in London. Ist ein neuer Player jetzt in diesem Spiel? Also man kennt die schon, wenn man Spox kennt, das Portal goal.com. Also Sportfans kennen diese Angebote. Die dürfen in Zukunft 40 Minuten nach Abpfiff Spielzusammenfassungen zeigen. Das ist dann aber früher als die Sportschau. Werden das Fans nutzen gegen Geld?
Ich kenne die Zahlen nicht. Das ist im Prinzip genau das Paket, was die Bild hatte vorher.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das angenommen wurde damals oder jetzt damals oder momentan sogar noch bei der Bild.
Hat das denn so eine gefühlte Relevanz gespielt, dieses, also so ein Angebot?
Für mich ehrlich gesagt nicht. Ich habe ein Sky-Abo und ich habe alle Spiele, alle Tore geschaut. Online, weiß nicht. Ich glaube, das ist eigentlich ein relativ unattraktives Ding. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, also 40 Minuten nach Abpfiff wäre dann auch im Abo-Bereich. Das heißt also, dafür müssten die User zahlen. Wesentlich länger. Ich glaube, erst ab Montag 0 Uhr oder so wären diese Videos dann frei verfügbar. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann also quasi ihre Spielberichte, ihre Nachberichte auch tatsächlich nochmal mit Bewegtbild ausstatten. Das ist sicherlich ein schöner Service für die Fans, die einen Artikel lesen und dann nochmal irgendwie das Tor sehen wollen.
Ganz spannend eigentlich, weil ja das, wo wir jetzt sagen, ja, wissen wir nicht, ne? Geht vielen so. Also man hört wenig davon, was das am Ende für einen Erfolg hatte. Und dass wir da jetzt so drüber reden, weil das ja am Anfang auch so zu den Schreckgespenstern gehörte, ne? So die Online-Übertragung dann in irgendeiner Form.
Mhm. Ja, ich fand, Bild hat sich auch immer, oder Springer hat sich auch immer für diese Rechte abfeiern lassen oder selbst abgefeiert. Ja, richtig mitbekommen hat man es tatsächlich einfach nicht, wo es dann am Ende positiv ausgestrahlt wurde.
Ansonsten sieht es im Netz ja so aus, dass Sky weiter die Spiele, die es ja übertragen darf, im Fernsehen auch über Sky Go streamen wird, also seinen eigenen Streaming-Service. Hätte Sky alle Spiele im Pay-TV übertragen wollen, hätte es ja die Internetrechte gleichzeitig verloren, die Spiele jetzt am Freitag und am Montag eben nicht mehr übertragen zu können. Ist das für Sky sozusagen das kleinere Übel?
Ja, absolut. Also kurze, prägnante Antwort, ja. Ich freue mich schon auf Twitter wieder sämtliche Hass-Tweets über Sky Go zu lesen, wenn der Stream mal nicht funktioniert oder irgendwie, keine Ahnung, die App abstürzt oder so. Nein, tatsächlich, das ist wichtig für Sky und ich hatte ja vorhin auch mal diese No-Single-Buyer-Rule angesprochen, dass sie jetzt tatsächlich diesen Freitag verlieren und den Montag. Ich glaube, damit können sie sehr, sehr gut leben.
Sagt David Nienhaus, freier Sportjournalist bei Twitter. Findet ihr ihn als Ruhrpoet über den Milliardendeal für die Medienrechte an der Fußball-Bundesliga?
Was mit Medien? Das Talente-Magazin. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich mich aus dieser Sendung verabschieden muss.
Ach, komm.
Ich wollte halt mal ein bisschen bescheidener auftreten.
Es ist das Talente von Morgen-Magazin.
Ach so, ja, da muss ich auch raus.
Wir suchen wieder Talente von Morgen, Herr Pähler. Ja,
die schicken wir in den Süden.
Ja,
im weitesten Sinne.
Zu den Tutzinger Radiotagen. Das ist eine wundervolle Konferenz am Starnberger See in der Akademie für politische Bildung.
Mhm.
Und Daniel und ich waren jetzt schon ein paar Mal da und haben hier über was mit Medien zusammengetrommelt. Wir brauchen Leute, also Talente von Morgen, die mit uns diese Tutzinger Radiotage, eine schöne Radiokonferenz, erzähle ich gleich noch ein bisschen zu,
ja,
crossmedial begleiten.
Die Radiojournalistin Inge Seibel war ja vor ein paar Wochen bei uns hier schon in der Sendung und hat, die eben ganz involviert ist auch in der Organisation und die ist ja förmlich, die kam gar nicht mit, wir konnten die nicht stoppen. So viel Begeisterung sprudelte aus ihr heraus und wir mussten wirklich sagen, Inge, hör auf zu labern, sonst wäre es nicht zu Ende gegangen mit ihr. So begeistert war die Frau von dem, was dort geboten wird. Und das Tolle ist ja, wie viel schicken wir hin? Wie viele junge Talente? Sechs, glaube ich.
Es sind sechs. Zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung.
Was muss man tun?
Sich bewerben bei uns. Also vielleicht sagen wir kurz, worum es geht bei der Veranstaltung. Okay. Also umschalten im Kopf, glaubwürdig durch die Krisen ist das Motto. Das ist eine klassische Konferenz eigentlich, aber die Umgebung ist halt so schön. Diese Akademie hat einen Privatsteg. Man kann dann mal runter in den Starnberg, vielleicht im September, wenn das Wetter stimmt.
Ne? Ja, aber Anfang September oder Mitte September geht das, glaube ich, noch ganz gut.
Es gibt Workshops, Vorträge, alles Mögliche zu diesen Themen. Es kommen Radiomacher aus ganz Deutschland, was sehr spannend ist, weil das so ein Austausch zwischen öffentlich-rechtlichen, privaten, zwischen Sendern, die ein bisschen wortgewaltiger sind, zwischen richtigen klassischen Privatformatradio. Ja?
Ja,
das kommt da alles zusammen und diskutiert.
Ich glaube, das Tolle ist aber auch, dass da eben dann nicht nur die Großkopferten aus diesen Sendern kommen, sondern eben tatsächlich auch Radiomacher, die eben nicht oben an der Entscheiderebene auf den Chefredakteursessen sitzen.
Ja, es ist so ohne so Elefantenrunde.
Ah, sehr gut.
Ich vermisse dich da. Es ist eine wunderschöne Konferenz. Und Daniel und ich nehmen eben 6 Talente von morgen mit, zusammen mit Inge Seibel, Martin Heller, Head of Video Innovations der Welt. Also wir werden ein bisschen über Virtual Reality auch sprechen.
Mhm. Fragt sich jetzt mancher, was hat das mit Radio zu tun, aber dafür muss man dann vielleicht hin.
Ja, ja. Radio wird immer bildhafter im Netz.
Jetzt sag mir aber trotzdem, wenn ich mich jetzt so ein bisschen angesprochen fühle.
Bewerbungsformular. Was mit medien.de/tutzing.
Ja, aber was muss ich inhaltlich mitbringen?
Also das habe ich bisher in den Medien gemacht, das möchten wir wissen. Mhm. Also es wäre schon so eine Affinität ganz gut.
Also absoluter Newbie ist
Genau. Aber da reicht so, was für Internetradio oder Studentenradio hatten wir sehr viele. Campusradio. So stelle ich mir das Radio der Zukunft vor. Das finden wir ganz spannend zu wissen, weil wir arbeiten ja an einem Cross-Media-Projekt. Also was sind da so Ideen? Würden gerne ein bisschen was über die Leute erfahren. Wo finden wir euch im Netz? Und ein Mini-Motivationsschreiben. Und da sage ich jetzt gar nicht zu.
Nee, das ist, würde ja auch jetzt schon beeinflussen.
Wir machen zusammen die Jury, gucken dann da rein und werden wir sehen, welche 6 Leute wir mitnehmen.
Also was mit medien.de/tutzing.
Tutzing.
Und das ist dann die asiatische Variante.
Und wir nehmen euch dann mit an den Starnberger See als Talente von morgen zu den Tutzinger Radiotagen. 11. September bis 13. September 2016. Was mit medien.de/tutzing. Die Radio Wissen, was mit Medien, das medienpolitische Magazin.
Da frage ich mich, was ist eigentlich aus unserer Lieblingsveranstaltung oder aus einer unserer Lieblingsveranstaltungen geworden, das Medienforum NRW. Diese Woche, da läuft es wieder und zwar in der Industrie- und Handelskammer in Köln. Und da erinnere ich mich dunkel dran. War das nicht mal ein bisschen glamouröser? Ich meine, es hatte auch mal so coole Videopodcasts, die da, glaube ich, das Ganze begleitet haben.
Die hießen
also,
was mit Medien.
Ja, so hießen die.
Ich glaube schon. Oder das war mal so ein riesiges Get-Together. Ich erinnere mich auch an die gemeinsame Party auf dem Schiff.
Ja, da erinnere ich mich auch noch dran.
Es hat sich halt geändert. Es ist eine stärkere, Fachveranstaltung geworden?
Ja, glaube ich schon. Es läuft doch irgendwie alles etwas sachlicher, fachlicher ab und bis heute lief das Medienforum in Köln zur Zukunft von Fernsehen, Content und Journalismus. Das ist gleich geblieben, mehr oder weniger. Und wir möchten heute auf eine der Debatten blicken, nämlich auf die über die Zukunft des linearen Fernsehens. Dennis, du warst selbst auf dem Medienforum als Referent, um deine Social-Media-Arbeit auch für den Tatort dort vorzustellen, hast aber auch die Debatten verfolgt. Wie bewerten denn die Teilnehmer des Medienforums die Zukunft des linearen Fernsehens oder des Fernsehens allgemein?
Ganz ehrlich, mich hat das ein bisschen an Durchhalteparolen erinnert und an so eine Debatte, die wir jetzt hier in Was mit Medien, also gefühlt Jahre hinter uns haben schon, also um den Tod der Zeitung. Ich habe ja die vergangenen Wochen schon immer mal erwähnt, dass ich das Gefühl hier in unserem kleinen, gemütlichen, linearen Medienmagazin habe, dass aufs Fernsehen jetzt so eine ähnliche Debatte zukommt. Und zu deiner Frage jetzt, also die großen Namen auf dem Podium beim Medienforum, die sagen, das klassische Fernsehen werde auf absehbare Zeit nicht verlieren. Das sagen die Vertreter der öffentlich-rechtlichen Sender. Das sagen die Vertreter der privaten Sender. Also die räumen schon alle ein, junge Menschen konsumieren Bewegtbild, verstärkt im Netz, klassisches Fernsehen, finde aber noch immer die meisten Zuschauer, sagen die. Und Tom Buro, WDR-Intendant, hat zum Beispiel gesagt, das lineare Fernsehen ist nach wie vor King. Das ist ein Satz, oder?
Ja.
Das lineare Fernsehen.
Kann man mal so raushauen.
Also ein Grund für ihn ist zum Beispiel, dass die Abrufzahlen von Fernsehsendungen in den Mediatheken nach ihren Ausstrahlungen dann immer niedriger seien, als man so denkt. Und dann war Konrad Albert da, der ist aus dem Vorstand von Pro7Sat1, ging in eine ähnliche Richtung, hat gesagt, das Fernsehen hat eine so schnelle Reichweitenkraft, das gibt es in keinem anderen Medium. Da ging es dann auch um diesen Lagerfeuereffekt, den das Fernsehen habe, auch der sei nach wie vor da. Also gute Laune keine Probleme.
Ja.
Bei allem, was man so an Änderungen durch das Internet bemerkt. Für mich klang das ein bisschen so.
Ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, also gerade an dem Wort auf absehbare Zeit, das ist natürlich jetzt schon wieder das Einfallstor für Interpretationen. Also ich glaube schon, dass es so ist, wenn man mal schaut, wie sich so auch Bevölkerung, so Altersstrukturen entwickeln, dass gerade so beim Thema Fernsehen so ältere Generationen eben da noch nicht so sehr online sind, wie sie das beispielsweise bei textlich aufbereiteten Informationen sind. Da glaube ich, ist es schon viel, viel weiter, wo wir vorhin über das den Vergleich zur Zeitung sprachen. Ne? Aber ich glaube, wenn ich so mal so dran schaue, so auch in meinem Umfeld, Verwandtschaft, so irgendwie die eine Generation weiter, wenn ich denen sagen würde, streamt euch das, was eilt ihr euch denn so schnell zum Tatort, das könnt ihr euch dort nachhören. Das ist irgendwie nicht so deren Ding. Das ist eigentlich mal wertfrei. Und ich glaube, erstmal werden wir noch viel mehr und lange Zeit auch Menschen haben, die mit dem linearen Fernsehen so aufgewachsen sind. Und deswegen glaube ich, wird es noch eine Zeit geben, wir werden noch mehrere Medienforums erleben, ich sag's mal so, auf denen die Vertreter der Fernsehsender sagen können, auf absehbare Zeit ist das lineare Fernsehen King.
Na, aber auf der anderen Seite hast du jetzt so Sendungen wie das Neo-Magazin Royal, das ja regelmäßig auf höhere Abrufzahlen im Netz kommt, als es in der linearen Ausstrahlung hat. Da reden wir über ein junges Publikum. Mhm. Und klar, wenn wir über die jetzige Zeit reden, aber wenn man sagt, das lineare Fernsehen ist nach wie vor King, das klingt für mich manchmal so ein bisschen wie... Ich denke nicht darüber nach, wie es denn wird. So. Und da wird jetzt eine Studie interessant, die mir schon seit Wochen im Hinterkopf rumspukt. Da haben wir in Was mit Medien auch schon kurz erwähnt. Sie ist halt noch nicht offiziell. Da geht es jetzt um die Frage, wird ein junges Publikum, das jetzt mit YouTube und Netflix und Snapchat aufwächst, wird das irgendwann mal seine Mediennutzung ändern? Also es gibt ja immer so die Leute, die sagen, Mediennutzung hängt einfach davon ab, wie alt man ist, ob man schon einen Job hat oder nicht. Die gucken schon alle noch Fernsehen. Und die anderen Leute sagen immer, nee, man wächst mit bestimmten Medien auf und dabei bleibt man. Und da muss ich sagen, ja, lineares Fernsehen mag King sein, aber da könnte man in der ARD mal auf diese Studie aus dem eigenen Haus gucken. Die kommt vom Hessischen Rundfunk. Wolfgang Koch hat sie dort durchgeführt, zusammen mit seinen Kollegen aus der Medienforschung und untersucht, ob das wirklich so ist. Also er sagt, Fernsehen erreicht täglich 70% der 20 bis 29-Jährigen, Radio 66%. Das ist ordentlich. Aber er sagt, ist es wirklich so, dass die Leute jetzt YouTube, Netflix gucken oder Snapchat nutzen, dass die dann, wenn die einen Job haben, ja, plötzlich aufs Lineare umschalten. Mhm. Und da sagt er das hier.
Ich bin ganz frisch mit dieser ganzen Studie unterwegs und beschäftige mich wirklich schon seit vielen Jahren mit allen entscheidenden Fragen der Mediennutzung. Und ich habe noch nie so deutlich wie in dieser Studie gesehen, dass Linearität wahrscheinlich ein Konzept ist, das in 40 Jahren oder so verschwunden ist. Ich gehörte immer zu denen, die versucht haben, das lineare Konzept zu verteidigen. Und ich stelle es mir jetzt sozusagen wie ein generationenmäßiges Herauswachsen aus der Linearität vor. Und ich glaube, dass wir das genau an dieser Stelle sehr gut sehen können. Einen Eindruck davon bekommen, wie weit 20, 25, 28-jährige Menschen von unseren Konzepten der Linearität schon entfernt sind.
Und das ist doch jetzt spannend, oder? Also klar, wir reden über 40 Jahre, aber er sagt, dann ist es wirklich verschwunden. Es gibt dann noch Live-Momente, aber ich glaube, über die Übertragungsformen, die wir dann haben, können wir jetzt noch gar nicht diskutieren.
Kommen die Leute denn eigentlich dann irgendwie zurück oder sind die dann dauerhaft strukturell weg?
Naja, das Problem an der Studie ist, es war eine qualitative Studie. Das heißt, man redet mit wenigen Menschen, aber mit denen umso ausführlicher. Und die Frage ist, wie repräsentativ ist das? Aber er sagt, die sind weg. Vermutlich.
Nun dann, was auf jeden Fall nicht weg ist, sondern seit einigen Jahren ja tatsächlich sehr da und sehr präsent, auch wenn vielleicht der Hype so ein bisschen abgeflacht ist, ist das Thema YouTube. Dazu gab es auch eine Studie,
auch nicht unbedingt repräsentativ, aber es gab über 500 Antworten für eine Befragung. Davon waren so gut 200 verwertbar, also das ist schon eine etwas größere Gruppe. Und das war ganz spannend, weil es ging da um die Produktionsbedingungen, unter denen YouTube-Videos erstellt werden. Und viele sagen, es fehlt an Zeit, es fehlt an Reichweite, es fehlt an Geld. Also dass zum Beispiel die vielen Videos nicht mehr so viel Geld abwerfen, wie das mal war. Also der Goldrausch bei YouTube ist vorbei. Und dann, wenn es so um die Zeit geht, 152 Minuten pro Video sitzen die YouTuber dran, also etwa doppelt so lang wie die eigentliche Aufnahme, um das ein bisschen schön zu machen und dann bei YouTube hochzuladen. Jetzt so professionelle Produzenten 58 Minuten pro Video, das ist immer noch ordentlich. Und dann pro Video auch nochmal so Interaktion mit der Community, wo auch noch ordentlich Zeit reingeht. Und viele beschweren sich, sagen, das macht zwar Spaß, aber so wirklich die berufliche Perspektive, tja.
Hat die Studie denn auch was darüber rausbekommen, was die YouTuber sich wünschen würden, dass das vielleicht anders ist, außer mehr Geld, mehr Zeit und mehr von allem?
Ja, also da ging es um diese Multichannel-Networks, wie Mediakraft eins ist. Und die haben dann übergreifend gesagt, eigentlich sind die ganz gut, aber wenn man dann mal konkret danach gefragt hat, wobei diese Netzwerke einen unterstützen, also beim Videoschnitt, beim Marketing und so weiter, dann fielen die Noten schon so ein bisschen schwächer aus. Also die wünschen sich Unterstützung, um da irgendwie professioneller voranzukommen. Sehr spannend.
Ich bin irgendwie ganz hin und her gerissen, ob ich auch nochmal YouTuber werden sollte.
Oder lieber ab morgen Fußball guckst.
Ja. Das wär, ich glaube, ich gucke erstmal Fußball. Das ist ja auch nicht jetzt unendlich lang, die EM. Und danach kann ich ja immer noch YouTuber werden.
Ich fände es toll. Ich würde mal gerne ein YouTube-Video von dir sehen, Herr Peller. Und das nächste Mal, wenn wir zusammen dran sind, gucken wir uns das hier an.
Ja, das machen wir doch.
Nächste Woche bist du wieder mit Daniel am Start.
Mhm. Daniel wird sonnengebräunt sein, glaube ich. Ich hoffe, er hat Sonnenbrand.
Zurück aus Portugal. Und wir wünschen euch bis dahin noch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.